Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext ist uns für heute vorgeschlagen 2. Petrus 3, 8 bis 13. Da schreibt Petrus: Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, denn werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke und die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Liebe Gemeinde, wie geht es weiter mit unserer Welt? Viele Menschen heute haben wenig Hoffnung. So viele Krisen, so viele offene Fragen. Wie geht es weiter mit dem Krieg in Israel, in der Ukraine? Wie geht es weiter mit dem Fachkräftemangel, mit der Inflation und so weiter und so weiter? Und so viele offene Fragen. Und an vielen Stellen herrscht so eine Art Weltuntergangsstimmung. Der Science-Fiction-Kenner und Autor Wolfgang Jeschke aus München meint: Kein ernsthafter Science-Fiction-Autor glaubt heute noch daran, dass die Menschheit zu retten ist. In einer solchen Situation verwundert es nicht, dass Menschen Sicherheit suchen, Orientierung suchen. Und die finden sie zum Beispiel bei Endzeitpropheten. So gehören zum Beispiel die Bücher des französischen Wahrsagers Nostradamus, er lebt im 16. Jahrhundert, heute zu Bestsellern. Ein Zuwachs verzeichnen auch die Zeugen Jehovas. Ich las, dass die Sekte, die mit der Rettung aus dem Weltuntergang wirkt, in Deutschland seit 2019 von 165.000 Mitgliedern auf 175.500 Anfang dieses Jahres gewachsen ist. Und das in einer Zeit, Corona-Zeit, wo die Kirchen massiv Federn gelassen haben. Ganz aktuell sind die Endzeitpropheten in der Klimabewegung. Die Aktion Fridays for Future warnt davor, dass unser Planet bald unbewohnbar sein wird. Und die Gruppe der letzten Generation geht davon aus, dass es nach ihr keine neue Generation von Menschen mehr geben wird. Was haben nun Christen dazu zu sagen? Sie müssten doch eigentlich Antworten wissen. Sie wissen doch etwas von Gott. Von Gott, der uns etwas sagt über die Zukunft dieser Welt. Auch über das Ende dieser Welt. Seltsamerweise pflegen die Kirchen heute bei diesem Thema eine vornehme Zurückhaltung. Nur, wenn sie sich des Themas nicht annehmen, dann tun es andere. Und nicht unbedingt in einer guten Weise. Also es ist wichtig, dass wir unseren Blick ganz neu darauf richten. Was steht eigentlich in der Bibel zum Ende der Welt? Und was kommt? Und der heutige Sonntag, der Ewigkeitssonntag, ist ein guter Anlass dafür. Und unser Predigttext ist da genau richtig. Schauen wir uns also diesen Text genauer an und überschreiben die Predigt: Denk an das Ende. Denk an das Ende. Das erste dazu: Denk an das Ende, das gibt Hoffnung. Und der Text ist ganz eindeutig. Die Welt wird ein Ende haben. Die Himmel werden zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und ihre Werke werden ihr Urteil finden. Vers 10. Und dann nochmal Vers 12, die Himmel werden vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wie kann man sich das vorstellen? Manche denken, hier ist ein Atomkrieg gemeint. In der Tat, man könnte sich vorstellen, und wenn man sich die Menschheit anschaut, gibt es auch gute Gründe dafür, man könnte sich vorstellen, dass der Mensch das Ende der Welt selbst herbeiführt. Das erklärt aber noch nicht, dass hier steht, dass auch die Himmel zerstört werden. Himmel, das ist ja einmal die Atmosphäre der Erde und die geht auch durch eine Atombombe nicht gänzlich kaputt. Aber Himmel ist auch die unsichtbare Welt, also viel mehr als das, was wir auf dieser Welt sehen. Also kann das mit dem Atomkrieg nicht so ganz stimmen. Vielleicht ist es besser, sich das Ende der Welt als ein kosmisches Ereignis vorzustellen. Ähnliches wurde übrigens im Weltall schon beobachtet. Am 4. März 1979 berichteten verschiedene Satelliten übereinstimmend von einer überaus starken Energieexplosion tief im Weltall. Das Ganze dauerte nur eine Zehntelsekunde, aber es wurde so viel Energie freigesetzt, wie die Sonne in 3000 Jahren liefert. Ein Atomphysiker sagte, die erzeugte Energie sei etwa 100 Milliarden Mal größer gewesen als die Energie, die sonst von der Sonne ausgestrahlt wird. Wäre diese Energieexplosion in unserem Milchstraßensystem erfolgt, wäre die ganze Erde einschließlich der Atmosphäre in einem Augenblick verdampft. Vielleicht können wir uns so das Ende der Welt vorstellen. Und Christen, sollen sie jetzt sozusagen zu Weltuntergangspropheten werden? Es gibt zwei entscheidende Unterschiede zu allen menschlichen Weltuntergangspropheten. Der eine: das Ende der Welt kommt in der Bibel nicht durch Menschen, sondern Gott setzt der Welt, der Erde ein Ende. Das heißt, trotz aller Probleme, und wir wollen die Probleme dieser Erde nicht kleinreden, aber trotz dieser Probleme, es wird uns Menschen nicht gelingen, die Erde zu zerstören. Allein Gott setzt dieser Welt ein Ende. Allein Gott. Und solange es diese Erde gibt, hat Gott versprochen, dass er sie auch erhält. Ja, es wird Probleme geben, klar, aber trotzdem, Gott erhält die Erde. Es wird immer wieder, so steht 1. Mose 8, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ach ja, fantastisch, wenn das so ist, dann brauchen wir gar keine Rücksicht auf die Erde zu nehmen. Natürlich ist es gut und wichtig, dass Christen verantwortlich mit dieser Welt umgehen. Aber nicht in einem Modus von Panik und Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber, das gilt auch an dieser Stelle. Es gibt einen zweiten Unterschied zwischen dem, was in der Bibel steht, und menschlichen Weltuntergangspropheten. Für Weltuntergangspropheten ist das Ende der Welt ein schreckliches Ereignis. Ein Ereignis, das uns in Angst und Schrecken versetzt. Und das macht ja auch, nebenbei bemerkt, ein Teil des Geschäfts aus, was man mit Weltuntergangsprophetien machen kann. Wer die Leute in Angst und Schrecken versetzt, der kann meistens auch gut daran verdienen oder seine Ideale durchsetzen. Für Christen ist das Ende der Welt kein Anlass zu Angst und Schrecken. Im Gegenteil. Petrus geht davon aus hier, dass Christen das Ende der Welt erwarten, erstreben. Das heißt, Christen können es letztlich gar nicht abwarten, bis endlich diese Welt an ihr Ende kommt. So wie Kinder es gar nicht abwarten können, dass bald Weihnachten ist. Schon seit einigen Monaten gibt es ja Weihnachtsgebäck, aber es ist noch einen knappen Monat bis Weihnachten. Müssen wir warten. Wie kommen Christen dazu, das Ende der Welt herbeizusehen? Sehnen? Sicherlich nicht aus Sensationsgier, so nach dem Motto, hoffentlich passiert mal etwas. Das Leben ist ja so langweilig. Ist, glaube ich, nicht so. Auch nicht im Sinne eines Masochismus, so dass man sagt, ach, wir sind ja so schlecht und da muss doch bald die Strafe Gottes kommen. Und auch nicht aus Lieblosigkeit nach dem Motto, da wollen wir mal sehen, wie Gott straft und es den anderen Leuten geht. Christen, so schreibt Petrus hier, sie erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde nach Gottes Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Vers 13. Gerechtigkeit, das ist das Ziel. Christen sind also letztlich keine Leute, die einen Weltuntergang erwarten, sondern einen Weltneuanfang. Das ist was anderes. Gott macht ja eine neue Welt und wir haben es in der Lesung gehört, was es für eine Welt sein wird, wo alle Tränen getrocknet werden. Gerade für die, die heute trauern. Und eine Welt, wo es endlich gerecht zugehen wird. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es in dieser Welt? Und wie oft fühlen wir uns so hilflos? Da werden Angriffskriege geführt. Da sind die Ressourcen dieser Erde so ungerecht verteilt. Wenige Prozent Reiche, zu denen wir gehören in der Welt, besitzen einen Großteil von dem, was diese Welt hat. Und auch persönlich. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal den Eindruck gehabt, ich wurde ungerecht behandelt. Ja, unsere Welt ist ungerecht. Und darum wird Gott eine neue Welt schaffen, wo es endlich gerecht zugehen wird, wo es keine Opfer mehr geben wird, keine unterdrückten Leute. Nicht Leute, die immer auf der Sonnenseite stehen, immer anerkannt sind und andere, die am Rand stehen. Jeder wird haben, was er oder sie braucht. Und das heißt, es gibt Hoffnung. Gerade wenn du den Eindruck hast, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, oder ich werde so unterdrückt, ich werde ungerecht behandelt. Es kommt der Tag, wo alles das zu Ende gehen wird. Und das heißt aber auch, leider, solange es diese Erde gibt, wird es Ungerechtigkeit geben. Nochmal, nicht, dass wir jetzt sagen sollten, naja, dann ist das eben so, kann man nichts ändern, also machen wir gar nichts. Natürlich ist es gut und wichtig, dass Christen sich für Gerechtigkeit einsetzen an den Stellen, wo Gott sie hinstellt. Völlig klar. Aber es ist eine Illusion, dass wir glauben, wir könnten als Menschen eine gerechte Welt schaffen. Wenn wir das denken und es versuchen und merken, wir schaffen es nicht, ist die Enttäuschung nur umso größer und dann macht man nachher gar nichts mehr. Dann lieber sagen, da wo wir es können, setzen wir uns ein, aber wir rechnen damit, die wahre Gerechtigkeit schafft der Herr. Und darum ist das Ende der Welt kein Datum, was uns mit in Angst und Schrecken setzen muss. Nein, wir können geradezu Vorfreude haben. Vorfreude, so wie Leute sich auf Weihnachten freuen. Ja, es gibt eine Hoffnung. Und das ist der entscheidende Trost, wenn wir unter Ungerechtigkeit leiden. Wir brauchen nicht einzustimmen in ein Klagelied, wo es dann heißt, ja, alles so schwer. Natürlich, manches wird schwieriger. Aber wir wissen, eines Tages schafft Gott Gerechtigkeit. Ein zweites. Denk an das Ende, es kommt ganz sicher. Wenn man so davon redet, Gott schafft eine neue Welt, Jesus kommt wieder, da kommt mit schöner Regelmäßigkeit die Frage oder der Einwand, ja und? Warum ist das nicht schon längst passiert? Manche meinen auch, die Christen hätten das damals erwartet, dass das ganz schnell ging, hätten sich halt geirrt. In Klammern, es gibt auch im Neuen Testament schon Andeutungen, dass es länger dauert, Klammer zu. Aber die Frage kann man ja verstehen. Christen warten ja nun schon seit 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommt, dass die neue Welt kommt. Und da kann man tatsächlich fragen, warum lässt Gott uns so lange warten? Die Frage wurde auch schon zur Zeit des zweiten Petrusbriefs gestellt. Wir wissen nicht genau, wann dieser Brief entstanden ist, aber wahrscheinlich schon zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Und besonders deutlich wird das noch in den Versen, die vor unserem Predigtext stehen, in Versen 2 und 3 dieses Kapitels. Da heißt es, dass Spötter kommen werden, die sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Es bleibt alles, wie es gewesen ist. Und so kann man in Versuchung kommen, zu denken, naja, also wenn das schon so lange gedauert hat, 2000 Jahre, ach, dann wird das nichts mehr. Dann stimmt das womöglich alles nicht. Und so können wir uns auch ganz persönlich fragen, heute am Ewigkeitssonntag, rechnen wir eigentlich noch damit, dass die Welt an ihr Ende kommt, dass Jesus wiederkommt? Die meisten von uns werden sicher sagen, ja, ich glaube das, aber rechnen wir damit, wenn wir vielleicht Termine für nächstes oder übernächstes Jahr machen? Es könnte sein, dass Jesus vorher kommt. Es wird ganz unerwartet sein. Vers 10, wie ein Dieb in der Nacht wird er kommen. Aber es bleibt ja die Frage, warum ist er bisher nicht gekommen? Warum müssen wir so lange warten? Petrus geht auf diese Frage ein und gibt uns zwei Antworten. Die erste Antwort, Gottes Zeitmaßstäbe sind andere als unsere. Er schreibt, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, was für uns ein unendlich langer Zeitraum ist, ist für Gott ganz kurz. Was ist schon ein Zeitraum von 1000 Jahren für den ewigen Gott im Vergleich zur Ewigkeit? Ein Wimpernschlag. Wenn wir das sehen, verschieben sich die Maßstäbe. Dann sagen wir nicht, wie kann Gott uns so lange warten lassen, sondern wir erkennen, letztlich die vergangenen 2000 Jahre waren für Gott nur wie 2 Tage. Überschaubarer Zeitraum. Man kann das vielleicht vergleichen mit unterschiedlichen Zeitempfinden bei Eltern und Kindern. Vielleicht lässt die Mutter ein kleines Kind 10 Minuten alleine. Für die Mutter sind 10 Minuten, 10 Minuten, ganz kurzer Zeitraum. Aber das Kind, Mama ist nicht da, 10 Minuten, also unendlich. Ich fühle mich verloren, kommt sie jemals wieder? Ein ganz unterschiedliches Zeitempfinden. Und so auch bei Gott und den Menschen. Wir haben den Eindruck, Gott lässt uns lange warten. Aber in Gottes Augen ist es eigentlich gar nicht so lange. Das kann uns helfen, wenn wir den Eindruck haben, warum ist er nicht schon längst wiedergekommen? Petrus nennt ein zweites Argument. Er sagt, dass Gott nicht die Verheißung verzögert, also dass nicht Gott irgendwelche Fehler macht oder irgendwie was nicht stimmt, so wie das bei uns oft ist. Nein, er hat Geduld, damit jeder zur Buße findet, steht hier. Also es ist keine Willkür, keine Schikane, dass Gott sagt, ach, lass uns mal noch ein bisschen warten. Manchmal ist es ja an Grenzen so, nicht, dass man extra schikaniert wird und dann stundenlang warten muss, festgehalten wird. Nein, Gott hat sich etwas dabei gedacht, etwas Positives erwartet, damit noch mehr Menschen dabei sein können, Buße tun können. Das griechische Wort, das Luther im Neuen Testament mit Buße übersetzt, heißt wörtlich Umkehr oder Bekehrung. Dass also noch mehr Menschen sich zu Jesus bekehren. Dass noch mehr Menschen seine Vergebung erfahren. Dass noch mehr Menschen versöhnt werden mit Gott. Denn nur dann können wir dabei sein in der neuen Welt Gottes. Vielleicht ist euch auch in der Lesung aufgefallen, das war ja Offenbarung 21, 1-8, 1-7, ganz positiv. Und alle denken, ach ja, und dann kommt Vers 8, wer es nicht dabei sein wird. Wird manchmal weggelassen, der Vers, gehört aber dazu. Gottes Wort ist ganz eindeutig. Nur mit Jesus werden wir dabei sein. Ich will mal fragen, wissen Sie, weißt du, bist du dabei in Gottes Ewigkeit? Gott wartet. Gott wartet noch, damit noch mehr Menschen die Chance haben, umzukehren. Vielleicht wartet er gerade auf Sie oder auf dich. Ich fahre gerne mit dem Bus. Und darum vergleiche ich Gott jetzt mal mit einem Busfahrer. Aller Vergleiche hinken natürlich, aber nur so als Beispiel. Da, nicht, passiert mir auch gelegentlich, dann laufe ich da über die Kreuzung, da steht der Bus schon an der Haltestelle und dann gibt es unterschiedliche Fahrer, manche machen Tür zu, fahren weiter, andere warten, dass ich einsteigen kann. Und so wartet Gott sozusagen auch noch, dass du einsteigen kannst, dass du dabei bist oder dass andere, die du kennst, die noch nicht an Jesus glauben, dass die noch dazukommen. Das ist der Grund, oder der zweite Grund, warum das Ende der Welt noch nicht da ist. Also, 2 Gründe, 2 Antworten, die Petrus uns gibt. Einmal die besondere Zeitrechnung Gottes und zum Zweiten, dass Leute noch zum Glauben kommen können. Also lassen wir uns nicht verunsichern, wenn Leute sagen, ach ja, stimmt ja alles nicht, sonst wäre er schon längst gekommen oder ist ja nur ein Märchen, nur so ein Bild oder so, kann gar nicht wirklich sein. Nein, er wird kommen. Und die, die das nicht daran glauben, sie werden es auch erleben. Wie ein Dieb in der Nacht, schreibt Petrus. Wer mit dem Dieb rechnet, bereitet sich vor. Wer nicht, wird unliebsam überrascht. Also klar ist, der Tag Gottes kommt. Das Ende kommt, ganz sicher. Ein drittes, denk an das Ende, das kann dein Leben verändern. Was heißt das jetzt für die Zeit, in der wir noch hier sind? Bleibt uns nur zu warten? Ich hörte mal einen Prediger, der das so ein bisschen polemisch ausdrückt und sagte, wenn man nicht sagt, wir schaffen die neue Welt, dann ist das ja so, als wäre das nur so ein Warteraum, in dem wir jetzt sitzen. Natürlich, einerseits stimmt das. Wir sitzen in einem Warteraum. Wir erwarten die neue Welt Gottes, schreibt Petrus auch. Aber wir sitzen nicht einfach passiv rum, sondern wir fragen, ja, wie kann ich gerade jetzt, wenn ich weiß, Gott kommt, Jesus kommt, wie kann ich jetzt mein Leben so führen, dass es zu ihm passt? Petrus jedenfalls ist davon ausgegangen, dass das bei den Christen so sein wird. Er schreibt, wenn alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen? Wenn der Tag Gottes kommt, dann wird sich zeigen, wer den richtigen Weg gegangen ist. Und dann wird sich zeigen bei allen Jesusleuten, das war der richtige Weg. Vielleicht gibt es manchmal Zweifel, dass wir denken, stimmt das wirklich alles? Dann werden alle Zweifel beseitigt. Vielleicht gibt es manchmal Leute, die einen dumm anmachen, sagen, ach du mit deinem Christsein immer, ist doch fanatisch. Auch die werden dann erkennen, das war der richtige Weg. Und ein bisschen können wir es vielleicht schon so diesen Gedanken uns daran gewöhnen, wenn wir uns vorstellen, wie ist es, wenn ich kurz vor dem Tod stehe. Das ist zwar noch nicht das Ende der Welt, aber sozusagen mein persönliches Ende. Wäre es eine hilfreiche Frage zu überlegen, ich möchte so leben, dass ich kurz vor dem Tod mir sagen kann, ja, das war der richtige Weg, den ich gegangen bin. Ich habe die richtigen Prioritäten gesetzt, sodass ich einmal, wenn ich vor Gott stehe, sagen kann, ja, ich habe mein Leben mit ihm gelebt. Es kann hilfreich sein, so zu fragen. Und erst recht, wenn wir an das Ende der Welt insgesamt denken, kann das ein Ansporn sein, dass wir neu sagen, wir wollen unser Leben so führen, dass es vor Gott Bestand hat. Natürlich bleiben wir alle auch immer wieder schuldig, klar. Aber dass wir in der Ausrichtung des Lebens sagen, das war der richtige Weg. Und so können wir uns persönlich heute Morgen fragen, was bedeutet das für mich? Ein heiliger Wandel, ein frommes Wesen. Überlegt mal, ganz persönlich. Ich will jetzt nicht eine lange Latte aufzählen, da gäbe es eine Menge zu sagen. Ich will nur mal so eine Sache rausgreifen, passend zum Thema. Wir sahen ja, dass Gott deswegen der Welt auch kein Ende gesetzt hat, damit noch mehr Leute umkehren können. Und das ist ein entscheidender Auftrag, den Gott seinen Leuten gibt. Weitersagen. Erzählen von Jesus. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist der Auftrag von Jesus. Und wäre das nicht schön, wenn wir merken, wenn Jesus wiederkommt, Gott hat uns gebraucht, damit andere dann auch dabei sind? Das kann uns neu wichtig werden, wenn wir an das Ende denken. Das Ende der Welt kann uns aber auch in einer anderen Weise noch verändern und prägen. Es kann uns Gelassenheit geben. Wenn ich damit rechne, ja, Jesus kommt wieder, dann kann ich auch die kleinen und großen Probleme dieser Welt in meinem Leben gelassener sehen. Also, ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schule war, war alles manchmal schwierig, aber hat irgendwie funktioniert, aber als ich dann wusste, bald ist das alles vorbei, konnte ich vieles gelassener sehen. Nicht? Als ich dann irgendwann die Punktübersicht hatte beim Abitur und wusste, okay, dann konnte ich sagen, ist eh alles bald vorbei. Nun wissen wir nicht, wie lange es noch dauert mit dem Ende der Welt. Aber es gibt doch eine Gelassenheit, wenn ich weiß, es kommt noch etwas anderes. Ja, die Probleme dieser Welt sind schlimm, aber sie sind nicht das Letzte. Und auch die Probleme in meinem Leben, sie werden nicht mehr da sein. Ich weiß nicht, was Sie oder was dich gerade belastet. Aber setz mal ruhig dieses Problem ein und dann kannst du sagen, Gott wird, ich nehme mal ein paar Beispiele, wird die schrecklichen Rückenschmerzen haben, unter denen ich so leide. Gott wird den Streit mit den Nachbarn oder in der Familie oder in der Ehe, Gott wird das wegnehmen. Und selbst die Kleinigkeiten, den Ärger über den Fleck in der neuen weißen Hose, alles wird er wegnehmen. Und so verliert aller Schmerz und vielleicht auch die Trauer ein Stück ihre Macht, wenn ich diesen Blick habe auf Gottes neue Welt. Und selbst vor dem Tod muss ich dann keine Angst mehr haben. Denn ich weiß, es wird ja noch viel besser. Wir sehen, das Ende der Welt ist keineswegs nur eine Sache für irgendwelche finsteren Endzeitpropheten, sondern das Ende der Welt zu erwarten, gehört zum christlichen Glauben dazu. Denn dann wissen wir, es kommt der Tag, an dem Gott alles neu machen wird. Und wir können gelassen in die Zukunft schauen, trotz aller Probleme. Denn wir wissen, das Ende kommt und das Ende ist Gottes neuer Anfang. Lasst uns beten. Jesus, danke, dass du uns heute einen Einblick gibst in die Zukunft dieser Welt, dass das Ende kommt. Gib, dass wir wirklich damit rechnen, das nicht nur so theoretisch annehmen, sondern wirklich uns darauf einstellen und dass das unser Leben prägt und verändert. Zeig jedem von uns persönlich, was dran ist. Amen.